Recht heißt es, dass er hoch verdient, um die Festigung von Staat und Wirtschaft, durchdrungen von Deutschlands Recht auf Leben und Freiheit, mutig und trotz aller Widerstände und Rückschläge, als Bahnbrecher einer Politik der geistigen Annäherung und friedlichen Verständigung der Völker sich eingesetzt und weit über die Grenzen des Vaterlands hinaus Achtung und Ansehen errungen hat. So steht die Persönlichkeit Gustav Stresemanns vor uns.
Im Herbst 1929 nimmt Deutschland Abschied von Gustav Stresemann. Hermann Müller, Reichskanzler und Weggefährte, hielt die Trauerrede im Reichstag. Frankophil, Folge 83, über die frühen Anfänge deutsch-französischer Verständigung, 100 Jahre nach der Konferenz von Locarno. Am Mikrofon ist Andreas Noll. Die Locarno-Konferenz im Oktober 1925 gilt als Meilenstein der europäischen Nachkriegsdiplomatie und als einer der ersten ernsthaften Versuche, die deutsch-französischen Beziehungen auf eine neue friedliche Grundlage zu stellen. Locarno, es war ein diplomatischer Moment von großer symbolischer Kraft. Zum ersten Mal seit den tiefen Zerwürfnissen der unmittelbaren Nachkriegszeit kamen die europäischen Großmächte öffentlich sichtbar und auf Augenhöhe zusammen, um über Sicherheit und Verständigung zu verhandeln. Zum ersten Mal kamen dabei in großem Umfang auch professionelle Konferenzdolmetscher zum Einsatz, ein neuer Beruf, geboren aus der Notwendigkeit des Verstehens. Und nicht zuletzt war Locarno auch ein Ort der persönlichen Begegnung. Die wirklich entscheidenden Gespräche fanden oft nicht in den offiziellen Sitzungen statt, sondern in kleinen Zirkeln oder bei einem deutsch-französischen Frühstück. Die Historikerin Yvonne Blomann hat diese besondere Konferenz in ihrer Dissertation an der Uni Bonn beleuchtet. Diplomatie durch Sprache, deutsch-französische Begegnungen im 20. Jahrhundert, heißt ihre Studie, die Locarno nicht nur als politisches Ereignis in den Mittelpunkt rückt, sondern auch als zwischenmenschliches, atmosphärisches und diplomatiegeschichtliches Phänomen. In dieser Folge von Frankophil sprechen wir über Locarno als Moment der Hoffnung, über die Kraft symbolischer Gesten, über das diplomatische Handwerk und über Brücken in die Gegenwart. Frau Blomann, bevor wir jetzt etwas tiefer in die Geschichte dieser Locarno-Konferenz eintauchen, warum ist diese Konferenz 100 Jahre später wieder von Interesse, bei Ihnen auch aus persönlicher Perspektive?
Also ich halte das 100 Jahre später für wirklich erinnerungswürdig, und zwar aus unterschiedlichen Dingen. Zum einen bedingt durch die materielle Seite des Vertrags, die natürlich an sich eben spannend ist. Und zum anderen, und das finde ich aus historischer Perspektive, ist deutlich spannender, was die Umgangsformen und den Aushandlungsprozess dieser Konferenz und letztendlich das, was dort beschlossen wurde, angeht. Das ist deutlich spannender mit Blick auf die Tatsache, dass wir dort Mächte versammelt haben, die 7 Jahre vorher noch im Schützengraben saßen und sich mit Giftgas bombardiert haben.
Bevor wir jetzt auf diese Aushandlungsformen und auf diese ganzen Details dieser Konferenz zu sprechen kommen, lassen Sie uns vielleicht noch mal ein paar Minuten so die inhaltlichen Grundlagen erklären zu dieser Zeit. Sie haben jetzt gerade gesagt, die Staaten, die sich im Ersten Weltkrieg noch mit Giftgas gegenseitig beschossen haben. Warum war diese deutsch-französische Beziehung nach 1919, nach dem Ende des Ersten Weltkriegs, so vergiftet? Das ist ja die Voraussetzung, um zu verstehen, was da in Locarno passiert ist.
Also wir haben hier eigentlich zwei zeitliche Abschnitte, die wir uns nochmal ansehen müssen, damit wir Locarno verstehen können. Wir haben den Zeitraum bis 1923 und eben dann den Zeitraum ab 1923. Und der Zeitraum bis 1923 ist ganz einfach gekennzeichnet durch die Tatsache, dass weder Deutschland noch Frankreich mit dem, was in Versailles beschlossen wurde, befriedigt war bzw. zufrieden war. Für das Deutsche Reich kann man das rückblickend, denke ich, auch aus heutiger Perspektive verstehen. Ganz klar, der Kriegsverlierer, Artikel 231, ganz klar die Kriegsschuld auf Seiten des Deutschen Reichs. Und das wird verweigert, das wird nicht anerkannt. Man sieht sich nicht als der Schuldige dieses großen Krieges, wie er ja auch bezeichnet wird. Interessanter ist eben, wenn man dann da auf die französische Seite guckt, warum sind die Franzosen nicht befriedet? Aus damaliger deutscher Perspektive überhaupt nicht verständlich. Aber für Frankreich war der Versailler Vertrag deutlich zu lax. Frankreich hat sein Sicherheitsbedürfnis, sein eklatantes Sicherheitsbedürfnis nach zwei Angriffen, 1870, 71 und dann eben 1914, nicht befriedigt gesehen durch diesen Vertrag. So. Und wenn jetzt ein Friedensschluss nicht akzeptiert wird von beiden Seiten, von den ehemaligen Kontrahenten, dann sind mit Sicherheit die Kampfhandlungen zum Erliegen gekommen. Aber das heißt nicht, dass das, heute würde man modern sagen, dass das Mindset, die mentale Disposition dann auch eben automatisch auf Frieden umstellt. Und das ist eben das, was bis 1923 eben nicht der Fall war. Also die historische Forschung hat sich damit auch intensiv beschäftigt. Herr Krummeich hat das eben einmal als Krieg in den Köpfen bezeichnet, der noch weitergeht nach 1919. Herr Leonhard spricht von einem Nachkrieg in diesen Jahren. Und in diesen Jahren versuchen beide Seiten verkrampft, die eigene Position durchzusetzen. Das heißt, die Zeichen stehen weiterhin auf Konfrontation. Und es gipfelt dann letztendlich in der Ruhrkrise 1923. Und erst in dieser Krise verstehen beide Seiten, dass man mit Konfrontation, dass man mit diesem harten Kurs gegenüber dem ehemaligen Gegner einfach nicht weiterkommt. Das Deutsche Reich versteht es, indem Gustav Stresemann, damals eben als deutscher Reichskanzler wohlgemerkt, dann zum Anhalten, zum Aussetzen des passiven Widerstandes aufruft. Und Frankreich hat in den letzten Jahren gemerkt, dass es durch diese Haltung sich mehr und mehr ins Diplomatische offmanövriert, weil das nicht unterstützt wird von Großbritannien im Wesentlichen, aber auch nicht von den USA, ein weiterer harter Kurs gegen Deutschland, weil die wiederum daran interessiert waren, dass Deutschland wieder auf die Beine kommt, aus wirtschaftlicher, aber natürlich auch aus sicherheitspolitischer Perspektive. Da sind wir dann bei dieser Zäsur 1923, wo sich verschiedene Dinge ändern. Also das sind einmal diese mentalen Dispositionen. Es ändern sich auch klare Fakten und das ist natürlich auch wichtig und die sind auf wirtschaftlicher Seite zu suchen. Ich spiele hier auf den Dawes-Plan von 1924 an und da geht es ganz konkret um die Frage der Reparationen. Und im Dawes-Plan wurden in London dann letztendlich erstmals konkrete Raten beschlossen, die das Deutsche Reich zu zahlen hat. Und es wurde auch beschlossen, dass ausländische Investitionen, ausländisches Kapital aufgrund dieser Regelung, wenn dieser Plan vom Deutschen Reich angenommen wird, wieder ins Deutsche Reich fließen kann. Das heißt, Deutschland hat dann wirtschaftlich eine deutlich bessere Ausgangsposition, als es in den Jahren davor eben der Fall war. Und man konnte sich dann letztendlich auf die sicherheitspolitische Frage konzentrieren. Und das ist das, was dann in den Jahren nach 1924 passiert. Und schlussendlich, und das wäre jetzt mein dritter Punkt in der Frage, was ändert sich denn? Es ändern sich auch die Köpfe, die jeweils in den Ämtern und sitzen und den Behörden vorstellen, beziehungsweise die politischen Mandatsträger. Und das passiert auch eben in den Jahren 1923, 24, nicht nur in Deutschland, sondern eben auch in Frankreich und in Großbritannien. Also wir haben in Deutschland dann im Dezember 1924 einmal wieder Neuwahlen, Reichstagswahlen. Und da wird der parteilose Hans Luther, ehemaliger Essener Oberbürgermeister, schließlich Reichskanzler und er bildet eine Regierung aus Zentrum, Liberalen und das ist dann für Locarno nicht unrelevant, der DNVP. Das sind die Deutschnationalen, die dann als Gegner dieser Verständigungspolitik, die Stresemann anleiten wird, die sitzen mitten im Kabinett. Und das muss man sich klar sein. Also das sind innenpolitische Implikationen, die massive Auswirkungen auch auf die Außenpolitik haben werden, was wieder sehr schön zeigt, wie in der Weimarer Republik eigentlich Innenpolitik und Außenpolitik miteinander verflochten sind. Auf britischer Seite haben wir ebenfalls einen Regierungswechsel hin zu MacDonald und später dann eben zu Baldwin. Und unter Baldwin, wohlgemerkt einer konservativen Regierung, ist es dann Austin Chamberlain, der federführend wird als britischer Außenminister in diesem Prozess. Auf französischer Seite ändert sich dann auch das Personal, weil Poincaré durch Edouard Herriot abgelöst wird. Poincaré war jemand, der einen harten Kurs gegen das Deutsche Reich vertreten hat, all die Jahre vorher bis 1923, der aber eben Frankreich immer mehr auf die Seite gedrängt hat.
Das heißt, wir waren jetzt gerade im Dezember 1924. Das ist der Punkt, wo man dann sagen kann, diese Nachkriegszeit ist dann vorbei.
23, 24. Es kommt immer drauf an, eben in welches Land Sie gucken, und es kommt auch ein bisschen drauf an, auf welche Frage man jetzt anvisiert, aber das ist mit Sicherheit eine wichtige Zäsur. Für Locarno ist dann deutlich wichtiger noch der Februar 1925, weil das am 9. Februar 1925 eben das Februar-Memorandum an Frankreich durch das Auswärtige Amt gestellt wird, der das eben diesen Locarno-Prozess, wie ich das betiteln würde, in Gang setzt. Und das Spannende ist, dass dieses Memorandum, in dem eben Frankreich Verhandlungen über einen Sicherheitspakt in Aussicht gestellt werden, in dem am Ende die Westgrenze zwischen Deutschland und Frankreich gegenseitig garantiert werden soll, dass das erstmal in der Schublade im französischen Außenministerium verschwindet. Weil selbst jemand deutlich liberaleres wie Herriot sagt, das ist ein Angebot, dem wir keinen Glauben schenken, das sind die ehemaligen Kriegsgegner, das kann gar nicht sein, das interessiert uns nicht. Weg mit dem Ding. Es wird beantwortet, also im Sinne von, wir schauen uns Ihr Angebot an, aber es wird nicht weiter verfolgt. Und erst im April, Mai, als wir dann in Frankreich wieder eine neue Regierung haben unter Panlevé und einen Außenminister namens Aristide Briand, kommt man auf dieses Angebot von Februar wieder zurück. Da guckt man dann im Außenministerium buchstäblich in den Schubladen, wo war jetzt dieses Memorandum? Und das beschreibt auch ganz eindeutig ein französischer Diplomat, Alexis Léger, was diese Entstehung dieser Initiative angeht. Und da muss Briand eben federführend gewesen sein und gesagt haben, Leute, im Februar, erinnert euch an dieses Memorandum. Wir suchen das und sie finden es tatsächlich. Und dann, ab Mai, kann man wirklich sagen, dass dann da ein intensiver Notenaustausch entsteht und wir bewegen uns Richtung Locarno, Oktober 1925.
Aber von deutscher Seite aus war das von Anfang an dieses Memorandum ab Februar ernst gemeint, oder?
Ja, absolut. Das war eine Initiative, die das Auswärtige Amt unter Gustav Stresemann und Staatssekretär Karl von Schubert, ebenfalls ein extrem wichtiger Akteur in diesem Zusammenhang, das ganze Team, was eben Stresemann umgeben hat, war wichtig von den Juristen hin bis zu dem Botschafter und zum Staatssekretär. Und die zogen tatsächlich alle an einem Strang und haben das als Gelegenheit genutzt, weil tatsächlich Stresemann Sorge hatte vor einem Abschluss ohne des Deutschen Reichs, nämlich vor einem Westpakt zwischen Brüssel, Paris und London, aber ohne Berlin. Und das wollte man eben dieses Mal verhindern. Man wollte von Anfang an mit dabei sein, man wollte mitkonzipieren und nicht einfach nur eingeladen werden wie bei anderen Konferenzen und dann zu einer Unterschrift gedrängt werden.
Und dieser Locarno-Prozess, der dann im Oktober, im Herbst so richtig seinen Höhepunkt erreicht, der vollzieht sich zunächst einmal im Sommer auf Botschafterebene.
Auf Botschafterebene, die eben als Mittler zwischen den einzelnen Regierungen, und hier spreche ich jetzt im Wesentlichen von dreien, nämlich von London, Paris und Berlin, vollzieht sich das eben zwischen diesen Regierungen. Die Botschafter sind da in einer extrem wichtigen Rolle, weil sie Mittler in diesem Prozess sind und weil sie tatsächlich es auch schaffen, zusätzlich zum eigentlichen Auftrag, also ich überbringe eine Note, ich überbringe eine Botschaft meiner Regierung, dass man noch Lesarten mitliefert. Und auch das ist bezeichnend, weil das vorher nicht der Fall war, weil man hier eben versucht, auf der anderen Seite, heute würde man sagen, vertrauensbildende Maßnahmen anzuwenden, einfach, dass man wegkommt von diesem latenten Misstrauen, was ja 1925 trotz dieses relativ positiven Settings, was ich eben beschrieben habe, was noch lange da war. Also dieses Misstrauen dem anderen gegenüber, Paris gegenüber Berlin, Berlin gegenüber Paris, war nicht verschwunden. Und das war eben die große Aufgabe der politischen Akteure, dass man versucht, der Gegenseite klarzumachen, wir meinen das ernst, wir wollen mit euch zusammenarbeiten. Da haben die Botschafter eben eine wichtige, außerordentliche Rolle gespielt. Was insofern interessant ist, als dass wir, wenn wir uns hier in den 20er Jahren, also in der New Diplomacy bewegen, nicht, ja, vielleicht auf den ersten Blick etwas verwundern mag, weil die Botschafter in dieser Zeit nach 1919 nicht mehr die Rolle hatten, die sie eben vor 1914-18 hatten.
Wie hat sich das denn bemerkbar gemacht, dass sich die Botschafterrolle so stark verändert hat in dieser Zeit?
Also das sind Wandlungsprozesse in der Diplomatie, von denen hier die historische Forschung spricht, die im Wesentlichen durch Differenzierung und Professionalisierung der Diplomatie, aber eben auch der internationalen Beziehungen gekennzeichnet sind. Das heißt, wir haben es schon mal mit einer deutlich höheren Zahl an Akteuren auf internationaler Bühne zu tun, als das eben noch im langen 19. Jahrhundert der Fall war. Wir haben Botschafter, ganz klassisch, aber wir haben natürlich auch Juristen, wir haben Ökonomen, wir haben, Stichwort politische Öffentlichkeit, eine ganz, ganz neue, wichtige Rolle der Presse. Und wir haben politische Mandatsträger, die jetzt direkt aufeinandertreffen in den 1920er Jahren, anders als das im 19. Jahrhundert der Fall war. Jetzt muss man hier ein bisschen aufpassen, auch im 19. Jahrhundert gab es natürlich Monarchentreffen. Also wenn man sich die Arbeit von Paulmann beispielsweise anschaut, der schildert das ganz hervorragend. Der Unterschied ist, in 1920er Jahren sind das eben gewählte Vertreter der jeweiligen Nationen und keine Fürstenhäuser beziehungsweise Abkömmlinge dieser Häuser. Und es geht dann natürlich auch damit einher, dass diese Leute anders als früher eben keine einheitliche Ausbildung hatten. Also die hatten alle ganz unterschiedliche Berufe, die hatten alle einen ganz unterschiedlichen Werdegang. Anders als im 19. Jahrhundert, wo die Diplomaten einen ganz ähnlichen Parcours durchlaufen haben und natürlich alle Französisch gesprochen haben. Und das wiederum führt dann zu neuen Notwendigkeiten. Man muss sich anpassen, man muss sich neu erfinden. Neue Berufe entstehen, beispielsweise der des Konferenzdolmetschers. Auch das sind in Locarno wichtige Akteure, Oswald Esnar und Paul Schmidt, die übersetzt haben für Stresemann und für Brunner.
Das heißt aber zunächst, wenn ich Sie richtig verstanden habe, dass eigentlich durch diese Modernisierung in Deutschland, durch die Demokratisierung, durch diese Tatsache, dass auf einmal Parlamentarier dann in Regierungsverantwortung gewählt werden, dass da erstmal die Rolle der Botschafter eigentlich oder die Bedeutung der Botschafter eigentlich sinkt.
Das ist richtig. Die fühlen sich auch massiv auf die Füße getreten, also beziehungsweise eben unsanft in den Hintergrund gerückt und haben natürlich ein Interesse dran, ihre eigene Rolle und ihre eigene Wichtigkeit zu unterstreichen. Und das wird im Locarno-Prozess deutlich, bevor man sich in Locarno trifft. Da sind die Botschafter wichtig, die bereiten das Terrain, die führen überhaupt zum Oktober 1925. Natürlich auch mit Stresemann, mit den Staatssekretären etc. Aber das sind die Leute, die vor Ort sind in den jeweiligen Hauptstädten, in London, in Paris, in Berlin. Das sind diejenigen, die das Klima mitbekommen, die extrem lange Berichte verfassen, wie denn eine Nachricht aufgefasst wurde, was die jeweilige Presse macht jetzt. Und das sind sie bis heute, extrem wichtige Menschen, die die Stimmung vor Ort sehr, sehr gut schildern können, das nach Hause berichten und dann eben den Regierenden zu Hause auch die Möglichkeit geben, adäquat zu reagieren.
Haben diese Botschafter denn neutral agiert oder was können wir über die politische Ausrichtung dieser Botschafter, nehmen wir mal den deutschen Botschafter in Paris und den französischen Botschafter in Berlin, was können wir darüber sagen?
Da haben wir für das Deutsche Reich in Paris Leopold von Hoesch und für Frankreich in Berlin Pierre de Margerie. Und das sind zwei Akteure, die glücklicherweise, muss man sagen, ansonsten hätte das so vor Ort auch nicht funktioniert, ja, die sich auf diesen Verständigungszug mit draufgesetzt haben und die im Sinne der Regierenden agiert haben. Also Leopold von Hoesch berichtet extrem ausführlich, wie denn Briand Nachrichten aufgenommen hat beispielsweise. Das tut de Margerie auch. De Margerie wird dann wieder von Briand angewiesen: Wenn Sie folgende Note überbringen, bitte überbringen Sie Herrn von Schubert noch folgende Botschaft etc. pp. Das ist tatsächlich ja auch Voraussetzung, dass wir überhaupt in Locarno landen, nämlich dass diese, ich sage jetzt bewusst Teams, weil wir das heute, denke ich, eher so begreifen würden, dass in jeder dieser drei Hauptstädte sehr gute, versierte, eingespielte Teams gearbeitet haben, die versucht haben, irgendwie mit ihrem Gegenüber in Paris und in Berlin auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen. Mit dem Ziel vor Augen, dass die Lösung des Sicherheitsproblems, was sich ja nach wie vor nach Versailles gestellt hat, wichtig ist, damit Europa weiter vorankommen kann.
Und dann am Ende kommt es im Oktober zu einer Konferenz. Das klingt dann wieder eher nach der Diplomatie des 19. Jahrhunderts, dass die Staatsmänner da zusammenkommen und eine große Konferenz veranstalten.
Klingt erstmal so, ist aber insofern nicht der Fall. Wir sagen heute Locarno-Konferenz dazu. Letztendlich wollte Locarno nie eine Konferenz sein. Man wollte dezidiert weggehen von diesen großen technischen Konferenzen der Anfang der 1920er Jahre, wie wir da eben viele haben, angefangen bei Versailles selbst, Genua, London etc. Also da könnte man jetzt eine ganze Liste nennen. Das waren Konferenzen, die aus heutiger Perspektive für damals extrem modern waren, weil sie eben extrem ausdifferenziert waren, weil sie einen extrem großen Apparat hatten, weil da extrem viele Leute vor Ort waren, viele Vertreter, viele Delegationen, viele Dolmetscher etc. pp. Also das war wirklich Manpower, die da zusammenkam, dass es schon teilweise für die Akteure selber eben schwierig war, den Überblick zu behalten. Auch das war eben neu.
Von wie vielen Leuten sprechen wir denn da in Locarno nachher bei der Konferenz?
Also in Locarno sprechen wir beispielsweise jetzt von den Pressevertretern von lediglich 200 aus 20 Ländern. Und das war klein. Von den Vertretern der Delegationen her sind wir bei einer noch geringeren Zahl. Da galt das Credo, nur die wichtigsten Leute, Außenminister, die jeweiligen Stäbe eben mit dabei, also die Juristen ganz wichtig mit dabei, persönliche Referenten, aber alles extrem klein gehalten. Warum? Weil, und das war das Credo von Locarno, man wollte sich persönlich, unkompliziert und möglichst wenig formell aussprechen. So direkt wie möglich, von Mensch zu Mensch, so unkompliziert wie möglich. Also wir haben das bereits im Juni, wo wir noch in den Beginn des Notenwechsels sind, wo von Schubert, also Staatssekretär im Auswärtigen Amt, eben bereits an der Stelle dem französischen Botschafter zu verstehen gibt, ja, Notenwechsel schön und gut, aber wenn wir zu einem Abschluss kommen wollen, dann müssen wir uns zusammensetzen, und zwar persönlich. Und zwar nicht im Rahmen einer großen Konferenz, wie jetzt London eben im Jahr zuvor, sondern möglichst im kleinen Kreis. Die Franzosen geben dann zu verstehen, dass das ohne die Briten so nicht möglich sein wird, dass sie die Briten unbedingt mit an Bord haben wollen. Und so kommt dann eben dieses Dreieck zustande, was dann den ganzen Sommer 1925 das vorbereitet, was dann letztendlich im Oktober 1925 stattfinden wird. Und Schubert bezeichnet es von Anfang an auch eher als eine Entrevue zwischen den Ministern bzw. Staatsmännern anstatt einer Konferenz. Also man sieht in diesem Locarno-Prozess, in der direkten Aussprache, in möglichst formlosen Zusammenkünften, deutlich mehr Chancen auf einen Abschluss, auf einen qualitativ materiellen Abschluss, der eben im Sinne, im Interessen der Länder ist, als eben in diesem großen Apparat. Und damit will man eben versuchen, sich von den Vorgängerkonferenzen abzusetzen. Warum? Warum sucht man da jetzt plötzlich nach neuen Formen? Weil das, was zu verhandeln ist für die jeweiligen Akteure, viel zu wichtig ist, als dass das jetzt ein Flop werden dürfte. Also man bemüht sich wirklich von Anfang an, wie kommen wir zum Ziel, mit welchen Mitteln kommen wir denn am besten zum Ziel? Und da ist die Tatsache, wie man sich trifft, eine ganz, ganz wichtige. Eine andere Tatsache ist beispielsweise noch, wo man sich trifft. Also Locarno war von Anfang an nicht gesetzt. Wie kommt man auf Locarno, auf eine kleine, schöne Kurstadt am Lago Maggiore? Es gibt definitiv andere Orte, die für weltpolitische Gegebenheiten in den 1920er Jahren passender gewesen wären. Aber auch das wollte man nicht. Also am Anfang war beispielsweise Genf im Gespräch. Da hat aber das Deutsche Reich von Anfang an gesagt, nee, das machen wir nicht, weil der Reichsaußenminister, also Stresemann, dort eben einen extrem schweren Stand hätte. Stichwort Völkerbund. Deutsche Reich als Nichtmitglied des Völkerbunds. Wo könnte man sonst hin? Schweiz galt weiterhin eben aufgrund der speziellen Stellung der Schweiz als ja adäquat für so eine Lösung. Lausanne wollte man nicht, französischsprachige Schweiz. Auch da wieder, man versucht, so gleichberechtigt wie möglich, so neutral wie möglich zusammenzukommen. Und dann äußert von Schubert die Idee, dass man sich in einem kleineren Ort treffen könnte, beispielsweise Luzern, wo zufälligerweise Herr Stresemann einen Kuraufenthalt ableisten könnte und die anderen dann dazukommen. Also das sind alles Überlegungen, die eben in den Hauptstädten geäußert werden, um den besten Ort tatsächlich zu finden. Und ja, dass Stresemann leider unter einer sehr damals schon angeschlagenen Gesundheit litt, war allgemein bekannt. Dementsprechend wäre das mit dem Kuraufenthalt absolut eingänglich gewesen. Warum wird es dann Locarno? Locarno wird es deswegen, weil noch eine andere Macht mit hinzukommt, und das sind die Italiener. Wir reden hier bereits vom faschistischen Italien, also das Italien unter Benito Mussolini. Die Italiener haben insofern eine ganz interessante Rolle in dem Prozess, als dass sie von Anfang an, also von im Februar 1925 bereits Interesse bekunden. Ja, man könnte ja Garantiemacht sein, warum nicht? Ziehen sich aber dann vollkommen zurück aus diesem Prozess und kommen im August erst wieder dazu, wo sich anbahnt, dass tatsächlich wirklich eine Konferenz stattfindet. Also man macht das, man verhält sich da sehr lavierend und immer mit Blick auf das eigentliche Ziel. Italien möchte in den Kreis der Großmächte aufgenommen werden. Aber das möchten sie natürlich nur, wenn das, was sich da anbahnt, auch möglichst erfolgreich wird. Weil sonst möchte man eigentlich nichts damit zu tun haben. Dann ist es ja wieder eine Niederlage für das Regime. Das möchte man nicht. Im Sommer bahnt sich diese Konferenz an und just melden sich die Italiener wieder. Und sie melden sich nicht nur als Randbeobachter, sondern machen tatsächlich konkrete Vorschläge, weil Mussolini Italien nicht verlassen möchte, weil er sich vor ja letztendlich Anschlägen, politischen Anschlägen auf seine Persönlichkeit fürchtet. So kommt dann Locarno tatsächlich zustande. Locarno, direkt an der Schweizer Grenze, im Tessin, am Lago Maggiore. Letztendlich, und das tut Mussolini dann auch, braucht Mussolini nur über den See zu schippern und in Locarno anzulegen und über den See wieder zurück nach Italien zu fahren. Weil das Tessin ein Kanton war, in dem sich tatsächlich viele Gegner des faschistischen Regimes in Italien geflüchtet hatten. Und die Befürchtung eines Anschlags auf italienische Vertreter tatsächlich nicht von ungefähr kam. Aber so landet man dann in Locarno. Und das Auswärtige Amt spöttelt dann schon so ein bisschen intern drüber, naja, man müsse ja schon persönliche Gründe gehabt haben, wenn man denn nach Locarno gehen würde. Also da gibt es so einen schönen Vermerk in den Akten des Auswärtigen Amtes. Und da ist vollkommen klar, dass den deutschen Akteuren natürlich klar ist, dass das aufgrund von Mussolini war. Und die Briten eben gesagt haben, wir wollen Mussolini dabei haben. Also dann tun wir das eben, gehen wir nach Locarno. Auch wenn Locarno eben 0,0 die Infrastruktur besessen hat, die es eigentlich gebraucht hätte.
Ja, Stichwort ist doch ein gutes Stichwort, die Infrastruktur. Wenn das schon so ein Stress war, überhaupt den Treffpunkt für diese Konferenz zu definieren, wie schwierig war es dann, das konkrete Konferenz-Setting dann, Größe der Delegation, wo verhandeln wir etc. pp. Zu definieren?
Das war gar nicht so einfach, hat sich aber teilweise dann doch sehr elegant gelöst, weil alle sich eben einig waren, klein, privat, unkonventionell. Das war eben auch das Credo für die Zusammensetzung der Delegationen. Für das Deutsche Reich war das gar nicht so einfach. Nicht, weil sie nicht wussten, wen sie gern dabei gehabt hätten, sondern weil sie eben aufgrund der Koalition in einer sehr, sehr schwierigen Situation waren. Weil sobald klar war, im August 1925, als dann die Einladung ausgesprochen wurde, also an das Deutsche Reich, mischt sich die DNVP massiv in diesen Prozess ein. Und es beginnt dann schon damit, wer denn nach Locarno fährt. Also am Anfang steht die DNVP drauf, dass Stresemann auf keinen Fall alleine fährt. Man möchte ihn ja unter Kontrolle haben. Deswegen muss unbedingt der Reichskanzler mit. Klammer auf, in Locarno sind tatsächlich die Außenminister anwesend. Also mit Ausnahme von Mussolini, mit Ausnahme eben dann auch von Hans Luther, der dann tatsächlich mitfährt. Dann macht die DNVP eine 180-Grad-Drehung und sagt kurz vor Beginn der Konferenz, nee, wir möchten, dass Stresemann alleine fährt. Warum? Bei einem Scheitern könnte man das wunderbar nutzen, um Stresemann zu stürzen. Und letztendlich ist ja das, diese Politik Stresemanns, die der DNVP natürlich ein großer, großer Dorn im Auge war und man immer versucht hat, wie kann man es denn diesen Kurs so schwer wie möglich machen. Letztendlich fährt Hans Luther doch mit. Es wurde sich aber erfolgreich dagegen geweigert, dass dann auch Innenminister Schiele, DNVP-Minister, dass dieser mitfährt. Also Luther und Stresemann fahren dann tatsächlich zusammen. Das Interessante ist aber auch da wieder, das ist ja ein innenpolitisches Problem für das Deutsche Reich. Aber über dieses innenpolitische Problem wird tatsächlich gesprochen. Also das wird London kommuniziert, dass die Deutschen schon mal Probleme haben, ihre Delegation aufzustellen aufgrund eines missliebigen Koalitionspartners. Da werden Probleme kommuniziert, da wird versucht, den anderen zu vermitteln. Okay, ja, wir versuchen das zu tun. Wir haben aber gerade Probleme aufgrund von Menschen in unserem Kabinett, die leider eben nicht den Kurs tragen, den wir tragen. Und das ist spannend, weil auf britischer Seite das dann und auch auf französischer Seite das natürlich zur Kenntnis genommen wird und das auch verstanden wird. Also da versucht man wirklich bereits hier zusammenzuarbeiten.
Jetzt haben wir schon ein paar Mal betont, dass dieser private Aspekt oder dieses Übersichtliche in Locarno eine große Rolle gespielt hat. Wie sah denn dann der Alltag dieser mehrtägigen Konferenz tatsächlich aus? Spielten da informelle Begegnungen eine große Rolle oder waren es am Ende die harten Verhandlungen zwischen den Delegationen, die den Unterschied ausgemacht haben am Ende?
Also in Locarno muss man sich das folgendermaßen vorstellen. Wir haben zwei wesentliche Hotels. Das Hotel Esplanade, wo die deutsche Delegation wohnt, und das Grand Hotel, wo die alliierten Vertreter wohnen, und den Justizpalast. Und das ist der Verhandlungsort schlechthin in Locarno. Und da muss man sagen, das Städtchen hat in einer kurzen Zeit infrastrukturell Meisterleistung erbracht, was jetzt Telegrafenverbindungen, Pressevertreter, Telefonkabinen, Sitzungssaal etc. angeht. Also das ist wirklich beeindruckend. Das war zum einen der Sitzungssaal, das ist quasi die offizielle Variante, der Hauptstrang, aber sehr, sehr schnell hat sich dann eben auch ein zweigleisiges Dasein tatsächlich entwickelt, weil man von diesem kleinen, doch immer noch kleinen Sitzungssaalkreis der Außenminister noch kleiner werden wollte. Weg von diesem Sitzungssaal in noch privatere Settings. Und das spielt sich dann auf ganz verschiedene Art und Weise und auch an unterschiedlichen Orten ab. Es gibt beispielsweise gleich in der ersten Verhandlungswoche ein ganz privates Frühstück zwischen Hans Luther und Briand in Ascona. Wir haben mehrere Treffen auf dem Hotelzimmer Chamberlains, Mr. Chamberlain's Room, was extrem wichtig für bestimmte Verhandlungspunkte wird. Und da sitzen dann wirklich nur die Außenminister mit den Dolmetschern zusammen und nicht wie eben im Sitzungssaal Dolmetscher, Staatssekretäre, Juristen etc. Der übrigens brechend voll war, dieser Sitzungssaal. Und es hatten auch nicht alle an einem Tisch Platz. Also es gab tatsächlich von der Sitzordnung her dann einen großen eckigen Tisch in der Mitte und dann aber wieder kleinere Tische, die dann hinter den Delegierten am Tisch saßen. Also man merkt, dass die Infrastruktur eigentlich eben nicht für sowas gedacht war. Man hat sie aber so passend wie möglich gemacht. Ein noch privateres Treffen eben war ein Ausflug aus dem Lago Maggiore, nämlich die Seefahrt, die an einem Nachmittag unternommen wurde und wo ganz dezidiert über den Eintritt in den Völkerbund und über Artikel 16 verhandelt wurde. Also man versucht, in diesem eigentlich schon privaten Treffen nochmal kleiner zu werden, nochmal, vor allem abseits der Presse. Das war mit eine der Hauptmotivationen, sich zu treffen. Also wir haben da tatsächlich eine Zweigleisigkeit, wo ich sagen würde, dass beide Stränge sehr, sehr wichtig sind. Ich würde aber den privaten Treffen dann Tick größere Wichtigkeit einräumen.
Jetzt haben Sie ja mehrfach schon die Dolmetscher erwähnt. Wie sah es denn eigentlich mit den Sprachkompetenzen aus? Bei der Spitze der Delegation, bei den Außenministern beziehungsweise dann auch beim deutschen Reichskanzler. Konnte man die Sprache des anderen?
Ganz unterschiedlich. Und auch das ist ja eben eine der Herausforderungen der Diplomatie der 1920er Jahre. Es ist eben nicht mehr selbstverständlich, dass so wie früher alle Botschafter, alle Diplomaten Französisch können. Jeder Regierungschef, jeder Außenminister hat seine eigene Biografie, seine eigene Sozialisation. Man einigt sich sehr, sehr schnell auf Französisch als Konferenzsprache, weil das tatsächlich viele der Teilnehmer zumindest so sprachen, dass sie damit gut agieren konnten. Wir haben diesen Fall aber eben nicht bei Stresemann und auch nicht bei Briand. Stresemann sprach, also verstand minimal Französisch, Briand verstand kein Deutsch. Und das waren tatsächlich die zwei Personen, für die im Wesentlichen durch Oswald de Isnard, also der Vertraute von Aristide Briand, Germanist, wichtiger Akteur der deutsch-französischen Beziehungen der 1920er Jahre, der dolmetschte für Briand, und Paul Schmidt, ein ganz, ganz junger Dolmetscher, frisch von der Uni vom Abschluss abgeholt, ins Auswärtige Amt aufgenommen 1923, der eine der ersten Ausbildungen für Konferenzdolmetscher durchlaufen hat, weil das Auswärtige Amt im Zuge der schülerischen Reformen tatsächlich auch eine Ausbildung für Konferenzdolmetscher aufgesetzt hat und eben gezielt junge Studierende der modernen Philologien wohlgemerkt, also wir sind hier bei den Anglisten und bei den Romanisten, angesprochen hat und für diesen Beruf beworben hat. Und Schmidt ist eben einer dieser ersten Absolventen und landet dann ganz frisch und jung in Locarno und übersetzt für Stresemann. Reichskanzler Luther sprach tatsächlich Französisch, der hat als Student zwei Semester in Genf verbracht. Weshalb dieses Frühstück in Ascona mit Briand, dieses Tête-à-Tête, auch gut funktioniert hat.
Wenn wir uns diese Konferenz auf der inhaltlichen Ebene anschauen, wir wissen von heutigen Konferenzen, dass die Abschlusskommuniqués im Vorfeld ja verhandelt sind und dass es da nur noch um kleine Details geht, wenn sich die Staats- und Regierungschefs da treffen. Wie war das bei der Konferenz von Locarno? Wie viel war vorher schon ausverhandelt und welche Punkte waren die strittigen Punkte, die in Locarno geklärt werden mussten?
Also auch in Locarno haben wir den Fall, dass wir nicht von Null auf anfangen, weil das in dieser kurzen Zeit einfach nicht möglich gewesen wäre in der Komplexität, wie sie damals eben auch schon völkerrechtlich juristisch bestand. Juristisch, das wäre in dem Fall eben das Stichwort. Ich habe ja gesagt, dass den Juristen in den 1920er Jahren auch eben in der Diplomatie, in den internationalen Beziehungen immer eine größere, eine wichtigere Rolle zukam. Und so auch im Locarno-Prozess. Also wir haben hier drei sehr, sehr fitte Juristen. Friedrich Gauss für das Deutsche Reich, Cecil Hurst für die Briten und Henri Fromageau für Frankreich, die eben auch über eine sehr, sehr hohe Sachkompetenz verfügen und die sich tatsächlich, und auch das war neu oder darauf bestand man im Locarno-Prozess, dass sich diese Juristen vorher schon mal getroffen haben. Also es gab eine kleine Juristenkonferenz im Vorfeld Anfang September in London, wo wohlgemerkt eben auch der Vertreter des Deutschen Reichs, Friedrich Gauss, eingeladen war, weil sich Briten und Franzosen vorher natürlich bilateral schon entsprechende Gedanken über einen Sicherheitspakt gemacht hatten. Und das, so wurde von britischer Seite argumentiert, Friedrich Gauss, also dem deutschen Juristen, die Chance gibt, diesen Entwurf einzusehen, zu prüfen, mitzudiskutieren, mitzuverbessern. Am Anfang war man tatsächlich, also gerade Stresemann war am Anfang davon überhaupt nicht angetan. Zum einen, weil er dem steigenden Einfluss der Juristen etwas kritisch gegenüberstand und weil er in dem Stadium des Locarno-Prozesses eben der Meinung war, man kann noch gar nicht juristisch fixieren, wenn man nicht wisse, was man materiell eigentlich wolle. Und das würde ja erst in Locarno zustande kommen. Also brauchen wir unseren Vertreter, Herrn Gauss, nicht in die Höhle des Löwen zu schicken, zu den Briten. Wer weiß, was dann dort gemacht wird. Vielleicht ist dann wieder ein Affront. Wir können das vergessen, jetzt mal etwas lapidar gesagt. Letztendlich sieht dann auch Stresemann eher den Nutzen als den Schaden. Und es ist tatsächlich auch ein Nutzen. Also Gauss wird sehr zuvorkommend behandelt. Und diese Juristenkonferenz ist tatsächlich produktiv. Und Gauss hat dann auch eben schon einen extrem guten Einblick in das, was in Locarno ganz konkret von Wortlaut eben mit verhandelt werden soll und konnte das in London eben auch mitgestalten. Also das ist der Entwurf, der dann tatsächlich mit nach Locarno geht. Wir haben aber dann in Locarno dezidiert ganz konkrete Verhandlungen eben über bestimmte Knackpunkte. Beispielsweise eben die Aufnahme Deutschlands in den Völkerbund. Die Pflichten, die aus Artikel 16 mit einhergehen, da geht's dann letztendlich darum, was ein Land wirtschaftlich und aber auch militärisch denn leisten kann, wenn es um Beistand geht bei Völkerbundseinsätzen. Und das ist das, was auf diesem Schiff tatsächlich dann verhandelt wird. Der Lettre du Bateau, so wird das im Nachhinein genannt, sichert dann eben dem Deutschen Reich zu, dass diese Hilfe nur gemessen an der wirtschaftlichen und an der militärischen Stärke eines Landes zu leisten ist. Das war die Sorge des Deutschen Reichs, dass das aufgrund, eines heruntergefahrenen Militärs und auf einer Wirtschaft, die ja bis 1923 am Boden lag, nicht zu machen sein wird. Grenzfrage, ganz wichtige Frage. Die Westgrenze, die garantiert werden soll und auch garantiert wird von Frankreich auf der einen Seite, von Deutschland auf der anderen Seite. Die Garantiemächte sind eben Großbritannien und Italien und natürlich eben auch die deutsch-belgische Grenze. Das betrifft aber nur die Westgrenze. Im Osten sieht es anders aus. Was auch ein ganz interessanter Aspekt ist an Locarno, wie sieht es denn mit Polen und Tschechien aus? Auch diese beiden Länder sind in Locarno vertreten, haben aber mit Sicherheit nicht den Rang und nicht die Bedeutung, die eben den drei Großmächten zugestanden wird. Das fängt schon damit an, dass sie nicht von Anfang an dabei sind. Also die Außenminister der Tschechoslowakei und Polen nehmen nur in den beiden letzten Sitzungen teil und kommen auch erst am Ende der Woche an. Warum sind die da? Im Wesentlichen, weil Chamberlain darauf bestand, dass auch die osteuropäischen Staaten mit am Tisch sitzen. Dem Deutschen Reich passt das überhaupt nicht. Also das sind die Vertreter auch relativ unverblümt in ihren Äußerungen, also sowohl von Schubert als auch Stresemann. Das sei alles nicht notwendig, das sei überflüssig. Auch in Locarno fallen dann so Äußerungen wie, wir sind doch eh schon so viele. Was brauchen wir jetzt noch, Vertreter dieser osteuropäischen Staaten? Weil natürlich das Deutsche Reich, Stichwort Revisionsbestrebungen, auch das unter der Regierung Luther nicht ad acta gelegt hat. Es ging eben bloß darum, dass das eine friedliche Revision mit friedlichen Mitteln sein wird in den Augen Stresemanns. Aber dass über die Ostgrenze eben noch nicht das letzte Wort gefallen ist, das war ganz klar. Das sind Dinge, die in Locarno definitiv auf der Tagesordnung stehen. Es kommen dann auch mehrere Dinge noch zur Sprache, die eigentlich gar nicht zur Sprache kommen sollten. Stichwort deutsche Kriegsschuldfrage. Es geht dann auch nochmal am Ende ums Rheinlandregime. Dinge, die von den Alliierten von Anfang an dezidiert ausgeschlossen wurden. Und das wurde dem Deutschen Reich eigentlich auch ganz klar kommuniziert. Es hat sich jeder an die Tagesordnung zu halten. Das heißt Westpakt, das heißt Schiedsverträge, das heißt Völkerbund und nichts anderes. Ist dann tatsächlich nicht so, kommt zu sehr, sehr schwierigen Situationen, wo es schon im Prozess die Sache hätte scheitern können und auch vor Ort. Und das ist wieder interessant, was die Lösung eben angeht. Also der Sicherheitspakt der Westgrenze ist allen Beteiligten so wichtig, dass man tatsächlich über solche Manöver des Deutschen Reichs hinwegsieht.
Wenn man am Ende auf das Ergebnis schaut, kann man sagen, es gab nur Gewinner oder hat sich eine Partei auf Kosten der anderen Partei durchgesetzt? Wie blickt man jetzt 100 Jahre später auf das Ergebnis dieser Konferenz?
Historisch würde ich sagen, es kommt drauf an, wen Sie fragen. Also die Leute, die in Locarno zusammensaßen, die haben diesen Vertrag als Gewinn verbucht. Und damit meine ich jetzt die westlichen Vertreter. Natürlich waren die osteuropäischen Staaten nicht zufrieden, auch wenn da Schiedsverträge abgeschlossen wurden. Das ist wichtig, auch in dem Denken einer kollektiven Sicherheit, ganz klar. Aber da gab es natürlich keine Garantie der Ostgrenze. Also das ist definitiv natürlich ein Punkt, weshalb die osteuropäischen Staaten eben nicht zufrieden waren. Wenn sie in die jeweiligen Hauptstädte gucken, dann hatte dieser Vertrag natürlich Gegner. Also es gab nicht nur in Berlin, sondern natürlich auch in Frankreich eine nationalistische Opposition, die mehr wollten, die der Meinung waren, dass Frankreich da jetzt klein beigibt, dass das weiterhin der Kriegsgegner bleibt, dass weiterhin von Deutschland eine nicht abzusehende Gefahr ausgeht. Dann haben sie, wie gesagt, im Deutschen Reich, im eigenen Kabinett eben Gegner dieser Verträge sitzen, die dann, sobald die Vertreter wieder zu Hause sind, auch Sturm laufen, alles dafür tun, dass diese Verträge nicht unterzeichnet werden, weil, auch das ein wichtiger Aspekt, in Locarno wird lediglich paraffiert. Die Unterzeichnung erfolgt erst am 1. Dezember in London. Wir sprechen nicht vom Londoner Vertrag, wir sprechen von den Locarno-Verträgen. Auch das interessant, auch das tatsächlich ein Punkt, worüber man sich Gedanken gemacht hat, wie nennen wir diese Verträge? Weil klar war, dass die Unterzeichnung dann eben erst in London folgen wird. Aber bis man nach London kommt, muss das von den heimischen Parlamenten angenommen werden. Und das ist eben der Knackpunkt, das ist die Arbeit, die dann im Oktober, November ja für alle Parteien, die dann wieder zu Hause sind, in London, in Paris und in Berlin ansteht. Und das war für das Deutsche Reich, also für Stresemann, für Luther, das war ein großer Berg Arbeit. Und dass speziell die Deutschen einfach durch diese unglückliche Kabinettssituation eine große Bürde hatten, das war Briand, das war aber auch Chamberlain klar. Und auch das ist was sich im Schriftverkehr nach der Konferenz wiederfindet. Wir wissen, dass das bei euch komplizierter ist. Wir nehmen das wahr. Wir tun alles dafür, dass wir auch eben durch Präsenz in der Presse etc. pp., dass wir uns für den Abschluss dieser Verträge einsetzen. Und Stresemann und Luther fahren dann wirklich eine, ja, heute würde man sagen, Kommunikationsoffensive. Also das Auswärtige Amt überlegt dann tatsächlich, wie kommen wir zu diesem Abschluss? Wie kommen wir zur nötigen Mehrheit im Reichstag? Da werden dann Völkerrechtler befragt, wie man am besten ja diese Verträge an den Mann und an die Frau bringen kann. Stresemann wird sich in extrem vielen Reden für diese Verträge äußern. Und Stresemann hatte ja die Gabe, ich würde mal sagen, sehr adressatengerecht zu sprechen. Also vor den Vertretern der deutschen Industrie spricht er ganz anders als jetzt eben vor einem nicht so finanzkräftigen Publikum. Aber eben immer mit dem Blick auf, wie vermittle ich meinen Zuhörern, dass ich das französische Sicherheitsbedürfnis mit deutschen Interessen tatsächlich in Einklang bringen kann. Letztendlich gelingt's. Im Reichstag findet sich die notwendige Mehrheit und die Verträge, die Locarno-Verträge, werden in London am 1. Dezember 1925 unterzeichnet. Den damaligen Akteuren war aber sehr, sehr wichtig, nicht von den Verträgen von London zu sprechen. Das wurde in einer der letzten Sitzungen tatsächlich auf die Tagesordnung gebracht. Wie nennen wir den Vertrag? Das war dann ein Vorschlag des italienischen Delegierten, das Locarno zu nennen. Chamberlain nimmt diesen Vorschlag auf, und zwar mit der Begründung, die Locarno-Verträge wären vom Namen her, würden sie dem gerecht werden, was in Locarno gelebt wurde. Und das findet die Mehrheit, das findet die Zustimmung, deswegen heißen diese Verträge Locarno-Verträge. Weil in Locarno ausgehandelt, aufgrund dieser kooperativen Formen. Und das ist ganz spannend, dass die Akteure eben damals versucht haben, das, was sie erlebt haben, so viel zu verstetigen letztendlich.
Ist diese kooperative Form, diese Zusammenarbeit, dieses Verständnis für die Interessen des anderen, das haben Sie jetzt ja immer wieder betont in unserer Diskussion, ist das ein großes Erbe von Locarno, was bis heute in die Gegenwart ausstrahlt?
Das ist es mit Sicherheit, wenn es dann auch gelebt wird, weil diese Formen natürlich davon abhängig sind, dass sie gefüllt werden. Aber wenn wir jetzt auch heute auf das deutsch-französische Verhältnis gucken, ja, in jedem Fall, aber natürlich nicht linear. Also wir haben bekanntlicherweise dann 1936 eben die Situation, dass Frankreich nicht handelt, als das Deutsche Reich eben das Rheinland militärisch besetzt, was ja durch die Locarno-Verträge und was durch Versailles dann eben gegeben wäre. Wir haben die Situation, dass Stresemann 1929 stirbt, dass Briand 1932 stirbt und dass mit diesen Akteuren, die sehr, sehr wenig Zeit hatten, ihre Formen sukzessive in Vergessenheit geraten, weil eben andere Formen und radikalere Ziele auf andere Art und Weise hochkommen und das zunächst überlagern. Das ist auch ein großes Problem dieser Verständigungspolitik, die sich ja dann eben in diesem Dreiergestirn zwischen den drei bereits erwähnten Hauptstädten die nächsten Jahre, also 26 bis 29, abspielen wird, dass die extrem personengebunden war. Und wenn eine Person verstirbt und diese Formen noch nicht genug verstetigt sind, ganz einfach, weil auch keine Zeit war, nicht genug Zeit war, das zu etablieren, zu verstetigen, dann geht mit dieser Person natürlich auch die Form verloren. Und das ist was, würde ich sagen, wo wir heute im deutsch-französischen Verhältnis weiter sind, weil wir selbst bei Pärchen, man spricht ja immer gerne von Pärchen, ich sage das jetzt in Anführungsstrichen, die weniger gut harmoniert haben, wie man sich das jetzt vielleicht erhofft hat, dass es da trotzdem eine stabile bilaterale Zusammenarbeit gibt. Das heißt nicht, dass diese Formen nicht mit Leben gefüllt werden müssen, ganz im Gegenteil. Dass natürlich, wenn das Personal harmoniert zwischen den Spitzen der beiden Länder, dass da deutlich mehr Möglichkeiten entstehen, dass da auch deutlich mehr Initiativen herauskommen und deutlich mehr für die beiden Länder erwirtschaftet werden kann. Aber das heißt, dass sich seit 1963, würde ich jetzt mal sagen, speziell durch den Élysée-Vertrag, viel verstetigt hat.
Und wenn man sich die Konstruktion dieser Locarno-Verträge anschaut, vor allem Stichwort Sicherheitsgarantien, kann man daraus irgendetwas lernen? Wir haben ja heute, 100 Jahre später, wieder das große Thema Sicherheitsgarantien. Nun nicht zwischen Deutschland und Frankreich, sondern eher in Osteuropa.
Auch diese Garantien funktionieren nur, wenn man dann ja tatsächlich auch eben danach handelt. Wenn das letztendlich nicht mit Leben gefüllt wird, wenn diese Garantie nicht erfüllt wird, weil man, wie Frankreich 1936, sich weigert, nicht weil man es nicht kann. Wir sind hier immer noch bei der größten Armee Kontinentaleuropas, Ende der 20er, Anfang der 30er Jahre, sondern weil Großbritannien diesen Schritt nicht mitgehen würde, dann ist das natürlich in dieser Situation obsolet. Das heißt, das müssen Garantien sein, wo der Wille zur Umsetzung da ist.
Ist das eigentlich Thema gewesen, innerhalb der Delegationen, innerhalb der französischen Delegation, innerhalb im Austausch mit der britischen Delegation? Ja, was ist eigentlich mit den Sicherheitsgarantien, wenn wir die ziehen müssen? Welche Konsequenzen hat das?
Jein, würde ich sagen. Also die Sicherheitsgarantien war schon das Maximale, wo man sich darauf einigen konnte. Also es gibt tatsächlich in einer Sitzung, und es ist tatsächlich auch im französischen Protokoll festgehalten, sagt Briand, dass man den deutschen Beteuerungen, dass sie es ernst meinen mit der Akzeptanz dieser Grenze, Glauben schenke. Und dann lautet es ungefähr vom Zitat her so, aber ihre Regierung kann nicht ewig sein. Was natürlich mit Blick auf das, was danach folgt, extrem interessant ist. Also da möchte man sagen, als ob er es geahnt hätte. Und darum diese Sicherheitsgarantien, dass man vertraglich eben festhält, dass der andere, wer auch immer dann da sitzt, zum Handeln gezwungen ist. Dass dann natürlich da Leute sitzen, die sich nicht gebunden fühlen. Also das meine ich jetzt eben fürs Deutsche Reich, dass es da natürlich viele völkerrechtliche Einbindungen gab, die auch NS-Deutschland hatte, die aber eben letztendlich hinweggefegt wurden, weil sie nicht beachtet wurden. Das konnte man sich, denke ich, in dieser extremen Form nicht vorstellen. Aber es ist interessant, dass überhaupt der Gedanke ausgesprochen wird, ja, wir glauben Ihnen jetzt, aber Sie werden Nachfolger haben. Man hat natürlich auch die Instabilität dieser Regierungen in Berlin mitbekommen, wobei man sagen muss, dass das jetzt in Paris, ich habe es ja vorhin schon geschildert, dass auch da rege Wechsel an der Tagesordnung waren. Und das wusste auch Briand. Also Briand war ja lange Jahre in der Politik und er wusste, wie schnelllebig das sein konnte. Deswegen ging es eben darum, das so gut wie möglich zu fixieren.
Wenn man jetzt auf die Bedeutung dieser Locarno-Konferenz, es wäre dann meine letzte Frage, auf die deutsch-französischen Beziehungen schaut, wie würden Sie das da einordnen? Welche Bedeutung hatte dieses Treffen, auch diese persönliche Kooperation, Zusammenarbeit zwischen Stresemann und Briand?
In meinen Augen ist Locarno eben besonders bedeutsam aufgrund der dort gelebten Kommunikationsformen, aufgrund der dort gelebten Umgangsformen. Materiell wurde ja tatsächlich das dann endlich von beiden Seiten anerkannt, was 1919 so in etwas anderer Form eben bereits festgehalten wurde, aber nicht anerkannt wurde. Das ist die materielle Seite. Und die Seite des Umgangs miteinander ist aber mit Sicherheit das, was historisch wichtiger ist, weil diese Formen, die in diesem, und ich habe das in meiner Arbeit eben als Locarno-Prozess bezeichnet, dass man von diesen reinen 2 Wochen im Oktober wegkommt, sondern dass man das wirklich als 9-monatigen Prozess nimmt, in dem Formen entstehen, die dann relevant, signifikant für die folgenden Jahre waren, bis 1929, bis eben zum Tod Stresemanns. Für das deutsch-französische Verhältnis ist es insofern sehr wichtig, als das gerne vergessen wird, dass es auch in der Zwischenkriegszeit gute deutsch-französische Beziehungen gab. Und dass diese guten deutsch-französischen Beziehungen nicht erst 1963, 1962 mit Adenauer de Gaulle, wie es ja gerne auch die gaullistische Geschichtsschreibung möchte, einsetzen, sondern dass das auch schon unter der Vierten Republik der Fall war, dass dafür gearbeitet wurde, dass da ich bin jetzt ganz bewusst in den 50er Jahren, dass auch da schon der Weg gelegt wurde für das, was dann Adenauer und de Gaulle ab 58 umgesetzt haben. Die sich natürlich auch wieder eben auf die Vorkriegszeit referiert haben. Das ist mit Sicherheit bedeutsam fürs 20. Jahrhundert, gerät aber aufgrund dieser Zäsur 1945 gerne in Vergessenheit. Und da ist es mir ein Anliegen, dass man eben nicht nur die 5. Republik, sondern auch die 4. Republik mitdenkt, dass man die Zwischenkriegszeit mitdenkt, dass man das einfach im Sinne einer longue durée auch über 1945 hinweg denkt.
100 Jahre nach der Konferenz von Locarno. Zu Gast in Folge 83 von Frankophil war die Historikerin Yvonne Blohmann, die am historischen Seminar der Uni Bonn zur Locarno-Konferenz geforscht hat. Wissenschaftliche Begleitung dieser Folge Landry Charrier. Der Dank für Förderung und Unterstützung geht an das Gustav-Stresemann-Institut in Bonn und den Deutsch-Französischen Bürgerfonds. Am Mikrofon war Andreas Noll.